Hi, liebe Diana. Weihnachten ist jetzt schon ein bisschen her. Der Verpackungsmüll ist endlich zum Altpapiercontainer gebracht. Aber das Zeug, das man geschenkt bekommen hat, bleibt ja leider da. Genauso wie alles andere, was sich bis zur Lebensmitte angesammelt hat. Leider deswegen alle Jahre wieder heute eine weitere Folge zum Thema Ausmisten. Ich habe dazu mit einer Frau gesprochen, die richtig wissenschaftlich dazu geforscht hat und trotzdem auch eine ganze Menge praktische Tipps parat hat. Bis später. Ciao, ciao.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Johanna Goldenhofer, Professorin für Marketing an der Universität St. Gallen, die zum gefühlten und auch reellen Überfluss in unseren vier Wänden ein wissenschaftliches Paper mit dem schönen Namen The Discomfort of Things, das Unbehagen der Dinge, veröffentlicht hat. Willkommen, Frau Goldenhofer. Hallo.
Hallo, freut mich, hier zu sein.
Ja, sehr gerne. Sie lehren als Marketingprofessorin, wie man uns Dinge andreht. Oder habe ich da was falsch verstanden? Wie kommen Sie jetzt zu so einem Studienthema?
Ja, das kann man natürlich so sehen. Also ich bin ja Marketingprofessorin und im Marketing das Hauptziel ist eigentlich mehr zu verkaufen.
Ja.
Und dann jetzt wahrscheinlich auch noch so ein bisschen plakativ gesagt an der Kapitalismushochburg in St. Gallen. Und da kann ich Ihre Frage eigentlich schon nachvollziehen, wie ich genau zu dem Thema kam.
Ja.
Und Marketing hat ja auch zwei Medaillen. Also wir müssen ja einerseits verstehen, wie können wir mehr verkaufen.
Mhm.
Aber andererseits müssen wir auch verstehen, wieso kaufen Menschen zum Beispiel teilweise weniger. Oder was machen sie auch, um weniger zu kaufen? Und ich finde, deshalb fügt sich das da eigentlich ganz gut ein.
Ja, okay. Aber dann lassen Sie uns doch vielleicht da einmal so ein bisschen einhaken. Ist es so, dass die Leute weniger kaufen? Gibt es eine Trendumkehr? Und wenn ja, welcher Art?
Also man kann sich da jetzt natürlich verschiedenste Zahlen anschauen. Und man hat ja auch lange erwartet, mit diesem ganzen Trend des Minimalismus oder auch der Nachhaltigkeit, dass Menschen im Endeffekt weniger einkaufen werden. Oder auch weniger shoppen. Und das hat sich jetzt leider noch nicht bestätigt. Also man sieht zum Beispiel auch jetzt nach der Pandemie, Menschen gehen wieder gerne in Einkaufsläden, um wirklich auch diese Erfahrung des Shoppens zu haben, um Sachen anzufassen und um sich inspirieren zu lassen. Und man weiß eigentlich auch, ich bin ja Konsumpsychologin, das gibt uns nämlich ganz viel, dieses Shopping-Erlebnis. Mhm. Und manche Studien gehen ja selbst so weit zu sagen, dass Shopping oder auch Rabatte besonders, jetzt auch mal wieder übertrieben gesagt, wie Kokain im Gehirn wirkt.
Mhm. Ach Mann. Aber gut, ich meine, dann weiß man auch, wie es entsteht, ne? Dass wir zu Hause einfach zu viel Zeug haben. Ich will mich da auch überhaupt nicht ausnehmen. Übrigens auch, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, man will es irgendwie immer und trotzdem kenne ich selber, man möchte Dinge haben.
Ja.
Sie haben Gefühle angesprochen. Welche sind es denn, die uns da immer ein Bein stellen, sodass man denkt, ach, das brauche ich jetzt unbedingt noch, obwohl, ja, in Wahrheit.
Also prinzipiell kann man sich, das finde ich recht schön erklären, wir leben halt in einer sogenannten Konsumgesellschaft. Und wir gehen davon aus, oder das ist so eine Prämisse von der Konsumgesellschaft, dass mehr Besitztum und Konsum uns glücklicher macht. Und deshalb sind wir natürlich auch relativ leicht verführt, uns da mehr anzuschaffen. Aber wir wissen mittlerweile eben auch, also Konsum ist nicht nur was Positives und macht uns glücklicher, sondern eben auch, das kann auch zu relativem Unbehagen führen, besonders wenn die Sachen dann mal bei uns daheim eingezogen sind. Oder vielleicht kennen Sie es von sich selber, Sie stehen in der Stadt, haben ganz tolle Schnäppchen geschlagen oder ganz tolle Sachen gekauft. Und daheim setzt dann doch oftmals ein anderes Gefühl ein oder auch zwei, drei Tage später. Muss ich das wirklich kaufen? Gefällt mir das noch? Oder auch teilweise ein paar Monate später, wenn man realisiert, man hat zum Beispiel das Kleid nie getragen.
Naja gut, was ich auch interessant finde, wenn Sie das sagen, es wirkt irgendwie so schnell wie eine wirkliche Droge, dann ist es halt auch eine schnelle Wirkung. Während dieses, ich tue was für die Umwelt, indem ich es unterlasse, natürlich nicht so schnell fühlbar ist, ne? Also das macht wahrscheinlich dieselben Dinge im Gehirn.
Ja, und wir leben halt wirklich in der Konsumgesellschaft. Also die Großteil der Gesellschaft ist darauf ausgelegt, uns zu verführen. Also wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, wenn Sie alleine in die Innenstadt gehen, wie viele Werbeanzeigen Sie sehen, wenn Sie mit offenen Augen durchs Leben laufen, überall kommen Werbeanzeigen, überall kommen Logos von Marken. Und das hat ja eigentlich immer das Ziel, wieder Sie darauf hinzuweisen, und auf die Prämisse hinzuweisen, dass auf den ersten Blick mehr Konsum sie glücklicher macht.
Ja.
Nur die Frage ist das natürlich wirklich so oder doch nicht?
Genau, und damit sind wir jetzt bei Ihrer Forschung. Was haben Sie rausgefunden? Ich mag diesen Titel, weil dieses Unbehagen, ich finde, es trifft es ziemlich gut, dass man irgendwie denkt, so, oh, es fühlt sich schon erschöpft an, bevor man überhaupt angefangen hat, drüber nachzudenken. Was haben Sie rausgefunden?
Ja, ich werde vielleicht kurz mal damit starten, wie überhaupt die Idee aufkam, dass ich dieses Forschungsprojekt gewählt habe, weil ich habe auch bei mir selber und in meinem Umkreis beobachtet, dass uns besonders Ausmisten, das heißt Sachen, die wir gekauft haben und dann wieder aus unserem Haushalt herauskatapultieren wollen, dass das den meisten Menschen wahnsinnig schwerfällt. Hm. Und das führt dazu, dass wir eigentlich in unseren Häusern immer mehr Artikel ansammeln und das macht uns nicht unbedingt glücklich. Die meisten Menschen, die Sie fragen werden, würden sagen, ja, ich würde gerne ein bisschen ausmisten, weil zu viele Sachen führen zu Unordnung teilweise daheim. Sie führen auch dazu, dass gewisse Abläufe gar nicht mehr funktioniert. Man weiß, man besitzt es irgendwo, aber man weiß gar nicht mehr, wo das ist. Und das ist natürlich relativ frustrierend. Und was ich auch noch sehr stark gesehen habe, besonders bei Menschen, die zusammenwohnen, zum Beispiel in Partnerschaften oder auch in WGs, führt das ja auch relativ schnell zu Konflikten. Und daher sind wir dann als Co-Autoren-Team, also man forscht ja oftmals auch mit internationalen Co-Autoren und einer der Co-Autoren lebt zum Beispiel auch in Finnland bei mir in diesem Fall, sind wir damit gestartet. Gut, Menschen sehen schon, dass es irgendwie ein Problem ist. Wir fühlen alle diese Last von den Dingen auf uns, aber es fällt uns ganz, ganz schwer, was dagegen zu tun. Und ich finde besonders, jedes Jahr im Januar sieht man das wieder ganz stark. Da startet jeder mit seinen guten Vorsätzen. Und da gibt's natürlich Vorsätze wie Fitness und Gesundheit. Und oftmals ein Vorsatz ist auch, Ordnung daheim zu schaffen. Mhm. Und ich finde, das ist eine schöne Idee und das ist ein guter Vorsatz. Aber was wir eben auch herausgefunden haben, das ist im Endeffekt gar nicht so einfach. Weil Objekte verstecken sich auch immer wieder daheim. Wir finden sie nicht wirklich. Wir haben teilweise unterschiedliche Verständnisse davon, was Unordnung ist, wenn man das mal auf einen Partner anwendet. Und deshalb steht man vor der großen Herausforderung, wie mache ich das überhaupt?
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Und um das besser zu untersuchen, haben wir sogenannte ethnografische Forschung gemacht. Das heißt, wir gehen wirklich mit Menschen zu ihnen nach Hause und beobachten die, wenn sie ausmisten.
Oh Gott.
Ja, und jetzt können Sie sich vielleicht vorstellen, es war gar nicht so leicht, Menschen zu finden, die bei dieser Studie mitmachen, weil jeder immer Angst hatte, oh mein Gott, da kommen dann die Forscher und die denken, ich bin dann der totale Messi. Mhm. Also das kommt relativ schnell, diese Assoziation. Und darum ging es uns ja eigentlich gar nicht. Wir sind wirklich zu normalen Menschen, so hätte ich das mal, also so wie Sie und ich gegangen und haben uns einfach mit denen ihre Keller angeschaut. Wir haben uns mit denen angeschaut, was sie zum Beispiel in ihren Abstellräumen haben, was versteckt sich alles in ihren Schränken und haben damit wirklich analysiert, was funktioniert gut und was funktioniert also nicht so gut. Was sind die Strategien, wie wir wirklich Sachen loswerden und was hindert uns?
Ja, mal los. Was sind die Strategien? Was hindert uns?
Ich würde mal kurz damit starten, was das Ganze eigentlich so schwer macht. Besonders Sachen, die wir zu viel haben, also die wir eigentlich ausmisten wollen, kann man sich relativ plastisch vorstellen, die verstecken sich fast so ein bisschen. Die verstecken sich zum Beispiel in Abstellräumen, im Keller, in irgendwelchen Boxen. Und wir haben ja dann die Tendenz, wir sehen eine Box und wir stopfen sozusagen einfach noch mehr rein in die Box. Und irgendwann mal verlieren wir komplett den Überblick. Mit mehreren Umzügen kann es dann auch so sein, dass wir plötzlich 5 Knoblauchpressen angehäuft haben. Mhm. Also zuerst mal muss man ja eigentlich das Problem erkennen. Und man hat sehr ein vages Gefühl, man hat zu viel, aber man weiß ja im Endeffekt noch gar nicht, wovon man zu viel hat. Und deshalb haben wir auch gesehen, was bei unserer Studie sehr gut funktioniert hat, ist, wenn die Studienteilnehmer eigentlich erst mal angefangen haben, eigentlich alles aus den Schränken auszuräumen und dann auch zu clustern. Zum Beispiel zu sagen, alle Bücher kommen auf einen Haufen. Bei Büchern, finde ich, kann man sich das relativ schön vorstellen. Die sind ja oftmals verteilt in der Wohnung. Da ist zum Beispiel ein Teil im Büro, ein Teil ist im Wohnzimmer, ein Teil ist im Schlafzimmer selbst noch. Und dann sieht man erstmal, wie viele Bücher man hat. Das Gleiche wiederholt man dann natürlich für andere Kategorien. Wie zum Beispiel Handtücher, Besteck, Klamotten. Und dann realisiert man erstmal, wenn man diese Haufen vor sich liegen hat, wie viel man hat.
Naja, wie viel von der gleichen Sache vor allen Dingen. Genau. Ne? Wenn Sie sagen, 5 Knoblauchpressen, also Bücher, okay, aber wenn ich jetzt 5-mal den langen Schalt habe, in den eh keiner mehr reinschaut, ja, dann wird es mir wahrscheinlich klar. Ne?
Und genau das Gleiche sieht man dann auch. Also Sie können sich es kaum vorstellen, aber viele Menschen haben auch eine riesige Schalkollektion sozusagen daheim. Weil ein Schal, das ist mal auch mal, was man gerne mal beim Einkaufen mitnimmt. Und der versteckt sich dann so an verschiedenen Stellen eigentlich im Haushalt. Und das ist wirklich so der erste Schritt, erstmal eigentlich alles ausräumen, weil solange man es nicht ausräumen, können sich die Objekte immer noch verstecken und dann kann man längst nicht so effektiv in seinem Decluttering sein.
Also plus sortieren, ne? Also zu sagen, hier die ganzen Schals und da die ganzen Knoblauchpressen und dann sich, oh Gott, es sind wirklich 6, es ist einfach bescheuert. Ich meine, alles ausräumen klingt ehrlich gesagt sofort nach, ich höre auf weiter zu hören, weil alles ausräumen ist so irre viel. Ich kann mir vorstellen, sinnvoll ist, irgendwie mit irgendwie einer Sache anzufangen, weil alles ausräumen, dann habe ich das Gefühl, dann spielt man Tetris im eigenen Haus, dann kann man sich gar nicht mehr bewegen. Also Stück für Stück wahrscheinlich, meinen Sie, ne?
Ja. Also es gibt da ganz unterschiedliche Herangehensweise. Also wir waren auch bei manchen Menschen dabei, die haben wirklich gesagt, wir machen das jetzt 8 Stunden am Stück. Die haben sich den ganzen Samstag dafür freigenommen, aber das ist natürlich längst nicht für jeden was. Und was man schon auch beobachten kann, wenn man 8 Stunden ausmistet, das ist wahnsinnig ermüdend, weil im Endeffekt muss man sich ja immer wieder kleine Fragen stellen. Behalte ich das jetzt? Behalte ich das nicht? Wenn ich es nicht behalte, an wen gebe ich es weiter? Verkaufe ich es? Wo bringe ich es hin? Und das sind so viele kleine Mikroentscheidungen, dass man wirklich beobachten kann. Nach 8 Stunden Decluttering, würde ich sagen, ist man platt. Aber man kann natürlich auch andere Ansätze wählen, wie man das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen niederschwelliger machen kann. Also man kann zum Beispiel sagen, man startet mal mit einer Kategorie und man sagt, man fängt jetzt einfach mal an mit den Klamotten oder man fängt an mit den Büchern. Was man hier natürlich jetzt nicht vergessen darf, viel davon versteckt sich teilweise in Abstellräumen oder auch im Keller oder auf dem Speicher.
Ja. Also, darauf wollte ich gerade noch gleich noch kommen, dieses Storaging, ne?
Ja, da sollte man wahrscheinlich ehrlich zu sich sein und jetzt sich mal in Anführungsstrichen sich selber nicht bescheißen, sondern die Sachen wirklich auch mitnehmen. Und wer jetzt aber immer noch sagt, hey, die Zeit habe ich gar nicht, man kann natürlich auch ein bisschen anders rangehen. Also ich finde es auch immer ganz schön, ich mache im Frühjahr immer ganz gerne eine Decluttering-Challenge. Das heißt, am ersten Tag des Monats sage ich, okay, ich lasse ein Item einfach gehen. Am zweiten Tag des Monats sind es 2 Objekte, am dritten Tag des Monats 3 Objekte bis zum letzten Tag. Das ist ganz schön, da misste man zwar nicht per Kategorie aus, aber man kommt ganz schön in dieses Mindset rein, man lässt immer was gehen und ein Objekt fällt einem meistens auch recht leicht. Also für mich wird es meistens richtig schwierig, wenn ich dann an einem Tag 14 Objekte brauche. Aber man kommt halt schön in diesen Mindset rein des Ausmistens.
Ja, was ich nochmal wichtig finde und ich habe das, glaube ich, auch in Ihrer Studie rausgelesen, dieser Unterschied zwischen Aufräumen und Aussortieren. Ja. Also das klingt jetzt so banal, aber ich glaube, viele denken, sie räumen dann einfach nur auf. Aber das ist ja ein großer Unterschied wirklich, ne? Also ich glaube so dieses zu Ikea gehen und irgendwelche tollen Kisten kaufen, damit geht es ja los. Dann fühlt man sich irgendwie gut, weil es ist alles irgendwo drin, aber es ist ja was anderes eigentlich, ne? Streng genommen.
Genau, und das haben wir auch ganz klar nochmal raufgestellt. Ich finde, Aufräumen kann man sich schön vorstellen. Man sieht zum Beispiel einfach ein Kleidungsstück über dem Stuhl liegen. Das Kleidungsstück hat natürlich einen festen Platz im Schrank und hängt es auf. Das ist klassisch Aufräumen. Oder auch, wenn ich den Geschirrspüler ausräume, dann hat jedes, also jeder Teller, jede Tasse hat ja eigentlich einen angestammten Platz in meiner Küche. Da räume ich auf. Und in diesen Routinen sind wir meistens recht gut. Aber hier muss man sich ja nochmal verdeutlichen, Aufräumen reduziert ja eigentlich nicht die Anzahl von Objekten, die ich in meinem Haushalt habe.
So ist es.
Aufräumen ist dafür gedacht, ich stelle die Sachen wieder in ihren angestammten Platz zurück. Aber das reduziert nicht mein Kernproblem, dass ich eigentlich zu viel habe. Also Aufräumen ist gut da, wenn ich einfach Unordnung habe. Dafür ist Aufräumen super gut geeignet. Ausmisten ist dafür geeignet, wenn ich zu viele Sachen habe. Ausmisten funktioniert natürlich nach einer anderen Logik als Aufräumen. Also Aufräumen ist einfach nur, ich sehe was und frage mich, wo ist dein Platz und stell dich dahin zurück. Schön und gut, alles geregelt. Aber ausmisten heißt ja, ich sehe was und ich frage mich nicht, wo ist dein Platz und ich stelle dich zurück, sondern ich frage mich, verdient dieses Objekt eigentlich bei mir im Haushalt zu sein? Ja oder nein? Und da sieht man schon, das ist eine essentiell andere Frage, als die ich beim Aufräumen stelle.
Naja, und eine viel anstrengendere und eine, die im Grunde Storage unnötig macht, ne? Also ich meine, das mag dann, ich habe dann ein tolles Ding gemietet irgendwo, was voll ist mit unglaublichen tollen Storage-Lösungen. Ich glaube, das krasseste, was ich je gesehen habe, ist irgendwie Celine Dions Bühnenoutfit-Storage. Das können Sie sich nicht vorstellen in Ihren kühnsten Träumen.
Doch.
Aber, aber Wahnsinn, Wahnsinn. Also wirklich unglaublich. Aber letztendlich ist es trotzdem zu viel, auch wenn es ordentlich aussieht, ne? Also
ja, und daran sieht man auch so zum Beispiel Keller, Speicher, so Storage-Lösungen, die man bei IKEA kaufen können. Die helfen mir zwar kurzfristig beim Aufräumen, also es sieht danach ordentlich aus, weil die Sachen sind ja an ihrem Platz gestellt worden, aber sie lösen nicht das Problem, wenn ich zu viele Sachen in meinem Haushalt habe. Sie laden mich eigentlich fast noch eher dazu ein, mehr anzusammeln, weil ich kann sie ja alle irgendwo storen.
Ja, genau.
Also das ist so ein bisschen das Paradoxe, was wir auch ganz stark gesehen haben. Und vielleicht beobachten Sie sich das auch bei sich selber oder in Ihrem Freundeskreis. Es ist immer eigentlich die Regel, je größer das Haus, desto mehr Objekte hat man auch.
Ja.
Und genau, bei jedem Umzug sammelt man auch noch mal mehr an fast, wenn es schlecht
läuft.
Ja,
also mein Problem ist nicht so sehr das Ausmisten, da bin ich ziemlich gut drin, weil wir hier so soziale Kaufhäuser haben. Das ist, glaube ich, auch ein springender Punkt, dass ich irgendwie denke, ne, wir hatten das Thema Nachhaltigkeit, dann denkt man, Gott, wegschmeißen, nee, das kommt nicht in Frage, viel zu gut dafür. Oder die Kinder ziehen bald aus, das kommt bei uns. Ne? Also ich denke, jetzt tue ich den Tisch nicht weg, weil wer weiß, vielleicht brauchen sie es in der Studentenküche. Aber ich stelle fest, dass die Tatsache, dass ich das gut loswerden kann, so dass es andere erfreut, mir im Grunde die Kaufschwelle niedriger macht. Ja, oder das Neue holen, weil ich denke, ja, ich krieg's ja sinnvoll weg. Und ich glaube, das ist auch so ein schwieriger Motor, wenn man irgendwie denkt, man hat's dann zwar gut weg, aber im Endeffekt hat man den Motor damit angelassen, Neues wieder reinzuholen in so einer Art Unterdruckprinzip. Ne? Man tut was raus und dann, ah super, jetzt ist ja wieder Platz, jetzt können wir wieder was Neues machen.
Genau, und deshalb ist eigentlich auch, also wenn Sie Zeit dafür haben, dieser erste Schritt wirklich so wichtig, dass man erstmal alles ausräumt und auch clustert und sich verdeutlicht, wie viel hat man denn schon davon. Weil sonst wirft man relativ schnell wieder diesen Motor an. Und wenn ich das realisiere, ich habe ja schon 20 Handtücher, dann kann ich das nächste Mal beim Einkaufen wirklich denken, gut, ich habe 20 Handtücher, was sind denn wirklich meine, wofür brauche ich die denn wirklich? Wohingegen, wenn Sie sagen, gut, ich habe jetzt 2 Handtücher ausgemistet und jetzt kann ich beim nächsten Shoppingtrip einfach wieder 2 neue Handtücher kaufen, das bringt ja dem ganzen Ziel, weniger im Haushalt zu haben und dadurch leichter zu leben, das bringt uns dem natürlich nicht näher.
Ja, wobei, wir hatten auch im Vorgespräch über die Methode gesprochen, die, glaube ich, relativ leicht fällt, finde ich. Eine Sache kommt, eine Sache geht. Das finde ich schon mal eine Menge wert. Ne?
Das ist schon mal ein guter Startpunkt.
Ja.
Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel von dem Startpunkt kommen und sagen, ich habe einfach viel zu viel, dann müssen Sie hier die Balance natürlich schon noch ein bisschen tippen auf die Seite. Ich lasse ein bisschen mehr gehen, als wie was ich anschaffe. Weil sonst stagnieren Sie. Und das ist auch das kann für manche Leute auch wirklich okay sein, die zum Beispiel sagen, ich habe gar nicht so viel zu viel zu viel zu viel. Und deshalb, es hängt immer ein bisschen vom individuellen Fall dann ab.
Ja, klar. Liebe Hörerin, einmal kurz Werbung in eigener Sache. Im März 2025 startet unsere neue Masterclass Finanzen Premium, bitteschön. Mit renommierten Finanzexpertinnen ist es mir wirklich ein Herzensanliegen, dass wir Frauen uns in Sachen Finanzen aufschlauen. Und diese Masterclass tut genau das. Sie hilft dir, einen Überblick über deine Finanzen zu erlangen, finanzielle Ziele zu definieren, wichtig, die Rentenlücke zu berechnen, denn ja, man muss wissen, was kommt und was man tun muss, um sie zu schließen. Und du erhältst ein gutes Grundlagenwissen für Investitionen an der Börse. In den Shownotes findest du den Link zum Kurs und den Rabatt nur für Menu an mich Hörerinnen, der da lautet Menu15, aber ist wie gesagt auch nochmal zu finden in den Shownotes. Im Moment gibt es aber ohnehin den 100€ Early Bird Rabatt. Also, nur Mut, es zahlt sich aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt zurück zur Folge. Aber wenn Sie jetzt nochmal, muss ich Sie nochmal als Marketingfachfrau ausquetschen.
Gerne.
Wie kann ich mich vor mir selber, also jetzt nicht ich mich, sondern man sich vor sich selber schützen, wenn man ja losgeht oder auch vielleicht, ja, damit geht es vielleicht schon los, gar nicht losgeht, eben aus dieser Prämisse rauszukommen, von der Sie sprachen, die Konsumgesellschaft uns mitgibt, mehr ist besser. Wie kann ich mich selbst überlisten oder Marketingleute überlisten, die mich überlisten wollen?
Ja, und das sieht man schon, viel in unserer Konsumgesellschaft ist eben auch auf sogenannte Impulskäufe ausgelegt. Also Impulskäufe sind oftmals die Dinge, die sehen wir, wenn wir vorbeigehen und denken uns einfach, will ich jetzt unbedingt haben und ich kaufe das, obwohl das gar nicht auf meiner Einkaufsliste steht. das führt ja dann oftmals dazu, dass man ganz viele Sachen kauft, die man im Endeffekt gar nicht braucht. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansätze. Ich denke, einer der etabliertesten ist wirklich, man hält sich an seine Einkaufsliste. Eine andere ist aber auch, sobald man was sieht, kauft man es nicht sofort, sondern gibt dem Ganzen nochmal eine Nachtzeit oder selbst eine Woche Zeit. Und wenn man es dann noch will, kauft man es erst. Und dann werden Sie sehen, viele dieser Wünsche verschwinden dann einfach wieder aus dem eigenen Kopf. Also es ist wirklich eine Herausforderung, in dem Moment nicht diesem Impuls nachzugeben und sich auch wirklich zu fragen, was brauche ich? Und ich denke, hierfür ist schon mal dieses Verständnis wahnsinnig wichtig, dass nicht immer nur mehr macht uns glücklicher.
Ja gut, aber das wissen wir theoretisch, ne? Und trotzdem machen wir das, finde ich so, das finde ich immer so erstaunlich. Meinen Sie nicht?
Das weiß ich gar nicht, wie weit das wirklich verbreitet ist, weil eigentlich lernen wir ja schon immer, wir brauchen immer mehr. Also wir gehen ja auch immer davon aus, und dieses Mehr ist ja tief auch in unserer Wirtschaft verankert. Also die Wirtschaft muss immer wachsen, wir müssen auch immer mehr verdienen. Und ich denke, unterbewusst sind wir sehr stark davon geleitet, desto mehr, desto besser, bis wir dann teilweise wirklich auch mal an die Grenzen kommen. Also ich denke, jeder, der auch mal dann vor der Herausforderung stand, so eine Art Haus geerbt, man muss erstmal ausmisten, bevor man es verkaufen kann, sieht auch wirklich, was im Laufe eines Lebens angesammelt werden kann, was aber teilweise klar für andere Menschen noch Nutzen hat, aber teilweise auch wirklich nicht mehr weitergegeben werden kann oder auch wirklich keinen Abnehmer dann findet.
Ja, ich finde, es sind ja auch häufig so Dinge, also so geht es mir jedenfalls, die einen gewissen emotionalen Wert haben. Da kommen wir jetzt gleich zu dieser Marie Kondo-Regel, ne? Was löst noch irgendein Gefühl in dir aus? Also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel noch einen von meiner Mutter aus der Realschule mit Schreibmaschine getippt, ihre erste Arbeit über ihre Leidenschaft, das Reiten. Natürlich letztendlich Altpapier, aber es ist alles noch so mit der Hand ausgeschnitten und mit so einer Folie überklebt und so weiter. Und das hat natürlich einen emotionalen Wert, ne? So plus die eigene Magisterarbeit, in die man ganz sicher nie wieder reinschauen wird, weil man so lange dafür geschwitzt hat. Aber wegschmeißen halt auch nicht.
Verstehe ich.
Sind ja nicht nur die Dinge, die man kauft, ne? Sind ja auch die Dinge, die man oder auch geerbt. Ich habe zum Beispiel so ein Teestöfchen von meiner Großmutter. Da hat sie immer Tee mitgetrunken. Ich werde nie wieder ein Teestöfchen benutzen, weil ich Thermoskannen habe.
Aber das sind ja auch schöne Erinnerungen.
Ja, aber es ist halt eine Erinnerung. Und ich glaube, das ist sozusagen der zweite Teil dieser Dinge. Gar nicht so sehr, die wir geshoppt haben. Sondern die wir irgendwie bekommen haben oder die wir uns erarbeitet haben und die dann auszusortieren, die finde ich auch wirklich schwer.
Oder wobei sich Menschen richtig schwer tun, sind auch Geschenke. Also was man geschenkt bekommen hat. Und da gibt's natürlich die Geschenke, über die freut man sich wahnsinnig und die will man auf jeden Fall behalten. Aber es gibt natürlich auch die Geschenke, die von einem nicht so den Geschmack treffen oder für die man wirklich keine Verwendung sieht. Und da sieht man wirklich, das fällt Menschen wahnsinnig schwierig, von diesen Geschenken zu trennen, weil im Kopf läuft eigentlich immer mit, ja, aber das hat mir ja Elisa geschenkt. Das kann ich ja nicht weggeben.
Das ist eine emotionale Verpflichtung, ja.
Genau, man sieht das dann stark so Richtung emotionale Verpflichtung, ja.
Und Sie sprachen ganz am Anfang von dieser Erschöpfung. Ich meine, gut, 8 Stunden irgendwas zu machen, erschöpft, glaube ich, jeden. Aber es ist wahrscheinlich auch diese emotionale Dauerfrage, die einen dann so erschöpft, ne? Oder was war Ihre Beobachtung?
Genau, man hat teilweise emotionale Fragen, die man sich stellen muss. Und es sind auch einfach viele Fragen, die man sich stellen muss. Ja. Das ist aber, man sieht das ganz stark. Also auch Sie können vielleicht das nächste Mal bei sich selber drauf achten. Ab wann sitzt denn wirklich diese Erschöpfung ein? Also ich hätte gesagt, bei Sie und auf unseren Beobachtungen geht schon ab 45 Minuten wird's anstrengend.
Mhm. Ja, genau. Ich meine, es gibt ja diesen Marie Kondo-Satz, ich hatte den vorhin schon versprochen, nach dem Motto, was noch irgendwas in dir auslöst, oder Sparkling oder sowas.
Ja, ich glaub, das ist Spark-Joy, fragt sie immer.
Ja, halten Sie das für sinnvoll?
Na, ich kann da vielleicht eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Ich habe natürlich im Bereich dieses Forschungsprojekts auch verschiedene Decluttering-Ansätze durchprobiert. Und Marie Kondo sagt eigentlich immer, man soll jedes Objekt in die Hand nehmen und dann sich die folgende Frage stellen. Does it spark joy? Also macht's mir Freude oder macht's mir nicht Freude? Und für mich war das ein Ansatz, der ehrlich gesagt nicht so gut funktioniert hat. Weil besonders, wenn man auch so an normale Alltagsgegenstände denkt, die machen mir natürlich nicht sonderlich Freude, aber ich brauche die im Haushalt. Mhm. Und ich habe das dann aber das Schema wirklich sehr konsistent durchgezogen. Was jedoch bei mir passiert ist, ich bin dann eigentlich, ich hätte es jetzt mal Over-Decluttering genannt. Also ich habe zu stark ausgemistet, weil mir all die Sachen gar keine Freude gemacht haben, dass mir im Endeffekt essentielle Objekte in meinem Haushalt gefehlt haben und die musste ich dann wieder kaufen. Und da muss man sagen, das kann natürlich auch nicht der Sinn der Sache sein.
Alle Milchmädchen schreien laut Hurra, genau.
Ja, aber das war für mich so und ich habe mir gedacht, ich will diesen Ansatz wirklich ausprobieren und für jeden funktioniert ja ein anderer Ansatz ein bisschen besser. Und für mich war die
Haben
Frage,
Sie noch ein paar?
Man kann gerne mal ausprobieren, das ist Spark Joy von Marie Kondo, die hat ja auch weltweite Bekanntheit erlangt, was meiner Ansicht nach ganz gut funktioniert, sind diese Cooldown-Boxes. Das heißt, immer wenn man etwas sieht, wo man sich unsicher ist, ob man es behalten will oder nicht, kommt es in diese sogenannte Cooldown-Box. Und 3 Monate später, wenn man es nicht benutzt hat, wird das weggegeben. Das heißt, man kann sich so ein bisschen emotional davon lösen. Und dann fällt es einem meistens leichter zu realisieren, brauche ich zum Beispiel gar nicht oder ist mir auch nicht mehr wichtig. Weil es gibt ja auch emotionale Sachen, die waren einem früher mal wichtig, die sind aber jetzt nicht mehr so wichtig. Und diese Cooldown-Box, das sagt ja schon so ein bisschen, das wird Cooldown-Box wirklich genannt, das erlaubt so ein bisschen der Beziehung zu den Objekten, dass die so ein bisschen runterkühlt. Und dann fällt es einem leichter. Weil was ja beim Decluttering passiert, ich finde, man kann sich das auch so ein bisschen plastisch vorstellen, aus der Perspektive des Objekts, sagt, das Objekt will ja eigentlich im Haushalt bleiben. Es will dort schön weiterleben.
Jetzt und, nicht noch Mitgefühl, um Gottes Willen, ja, aber, dann werden wir die Sachen nie los.
Ja, aber das ist das, was im Kopf der Menschen passiert. Weil das Objekt sagt dann eigentlich zu mir, aber schau mal her, ich bin noch eine Ray-Ban-Sonnenbrille, du trägst mich zwar nicht mehr, aber ich habe mal 140 Euro gekostet. Du kannst mich doch nicht weggeben. Oder das Objekt sagt, hey ja, du trägst mich seit 5 Jahren nicht mehr, aber in 10 Jahren könnte ich ja wieder in der Mode sein. Deshalb behalt mich doch. Oder das Objekt sagt, du, ich bin ein Objekt von deinen Großeltern, die haben dir das geschenkt, du kannst mich doch nicht weitergeben. Und da sieht man schon, das sind immer so die Gegenargumente, die im Kopf der Menschen kommen. Und das macht es dann auch schwierig und man ist so eigentlich versucht, dieses Objekt weiterzugeben, weil man es eben nicht benutzt hat oder weil es einem nicht mehr so viel bedeutet. Aber im letzten Moment entscheidet man sich dann doch dagegen. Und Sie können sich nicht vorstellen, was passiert. Also wir haben ja mehrere Menschen beobachtet, die deklattern dann zum Beispiel sehr erfolgreich eigentlich die 8 Stunden. Und am Ende der 8 Stunden steht dann da so eine Box mit Sachen, die sie weggeben wollen. Und dann ist der größte Fehler eigentlich fast, dass sie nochmal in diese Box schauen. Weil dann passiert genau das, was Sie sich jetzt wahrscheinlich vorstellen können. Dann sagen die Menschen, nee, das lieber doch nicht. Das behalte ich jetzt doch lieber. Und dann wird 30% fast wieder rausgestellt. Was auch ganz spannend ist, in der Decluttering-Literatur lernt man deshalb manchmal auch den Trick, nicht in eine Box, sondern sofort in einen schwarzen Sack zu tun, damit man nicht mehr in Versuchung geführt wird.
Okay, haben Sie noch einen Tipp, einen letzten, was hilft, Dinge loszuwerden? Also ich dachte jetzt gerade Kopfhörer, keine Selbstgespräche mit diesen Objekten führen, weil wenn das losgeht, dann kommt man ja nie auf den grünen Zweig.
Ja.
Wir hatten die Coolbox.
Genau, wir hatten die Coolbox. Ich hatte ja vorher auch schon mal die Decluttering-Challenge gesagt, von 1 bis 31. Oder man stellt sich ganz klare Regeln auf. Das haben wir auch gesehen, dass manche Leute das machen, wie, ich habe was gefunden und ich habe es seit 6 Monaten nicht benutzt, geht weg. Wenn es keine emotionale Bedeutung zum Beispiel hat. Also, dass man sich selber auch einfach Regeln aufstellt, weil sonst kommt man wieder in diesen emotionalen Prozess rein. Also, und auch wenn man sich die Decluttering-Challenge anschaut oder auch die Cooldown-Box, das sind ja sehr rationale Ansätze. Weil man eben genau versucht, aus dieser Emotionalität rauszukommen. Weil sobald diese Emotionalität Überhand gewinnt, dann bleiben die Objekte.
Klar.
Und unser Haushalt ist weiterhin sehr klattert, also mit sehr vielen Objekten, die da vielleicht gar nicht unbedingt sein sollten.
Irgendwas war mir noch mit 20x20, war irgendwie, gibt's da nicht noch was?
Gibt's auch.
Was ist das nochmal?
Das gibt's andere Ansätze, das war zum Beispiel im Jahr 2020 sehr prominent, kann man aber eigentlich für jedes Jahr spielen. Das war 20x20, das ging zum Beispiel im Jahr 2020, dass man sagt, man kauft wirklich nur 20 neue Objekte in dem Jahr. Das kann man sich jetzt natürlich auch für 25 schön vornehmen.
Ach, wie cool, jetzt kann man 25 neue Objekte kaufen.
Genau, jetzt kann man 25 neue Objekte kaufen, aber man muss natürlich auch streng sein, was man darunter definiert.
Ja.
Fällt darunter Haushalt, fällt darunter auch noch die Klamotten dazu drunter, aber es ist natürlich ein schöner Mechanismus, wo man einfach mal sagt, ein Jahr nehme ich jetzt mal, um dem Konsum Einhalt zu gebieten.
Ja, okay, gut. Also viele, viele gute Vorsätze. Nächstes Jahr werden wir uns wieder treffen und gucken, was draus geworden ist. Ich danke Ihnen jedenfalls für das Teilen von diesen Ideen. Ich habe jetzt das so ein bisschen gedacht, oh Mann, dass wir da immer noch nicht weiter sind bei diesem an sich halten. Und da schließe ich mich absolut ein, also davon neue Dinge zu kaufen. Aber gut, vielleicht wachsen wir mit den Jahren daran. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit, Frau Gollenhofer.
Der Dank liegt ganz auf meiner Seite.
Ja, und danke euch, dass ihr dran geblieben seid bis hierhin. Ihr wisst, wir freuen uns immer über Post an podcast@brigitte.de. Wir kriegen so nette Mails von euch. Das ist immer die helle Freude. Davon kann man auch nicht zu viel haben. Die kann man auch ganz einfach löschen, wenn man sie nicht mehr will. Aber das fällt mir auch schwer übrigens. Und wir freuen uns über nette Bewertungen. Ja, entweder auf RTL Plus, auf Spotify oder Podcast, wo immer ihr uns ein Sternchen und ein paar nette Worte hinterlassen mögt, macht das sehr, sehr gerne. Nächste Woche ist Diana wieder dran und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens.